Heike hat das Stichwort schon gegeben. Timo hat den Beginn dieser Reihe mit der letzten Predigt des Baseball Camp gegeben. Samuel soll den Nachfolger des Königs Saul salben. Zu einem Zeitpunkt, wo der Saul noch König ist, also eine ausgesprochen kritische Situation. Er wird geschickt, um den Mann zu finden, den Gott sich ausgesucht hat, und das haut alles nicht hin am Anfang. Und Gott sagt ihm, und das ist der Schlüsselsatz, auf dem alles aufbaut bis jetzt, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Er hat alle möglichen Leute für gut und geeignet gehalten. Gott aber sieht das Herz an. Und der nachher auf den die Wahl gefallen ist, das war dieser junge Hirtenbub, der David, den die anderen noch gar nicht auf der Liste hatten. Der David ist dann ja, haben wir das letzte Mal kurz besprochen, sehr schnell in die Öffentlichkeit, in die Bekanntheit im Staat Israel, in dem noch nicht, ja, in der weniger im Volk Israel, aufgestiegen, weil er mit diesem Gottvertrauen, was das Wort, was Samuel über ihn gekriegt hat, ausdrückt, indem er nur mit Hirtentasche, Schleuder und Steinen dem übermächtig bewaffneten Goliath entgegentritt und den besiegt. Damit ist er natürlich Volksheld in aller Munde, kommt dadurch auch an den Königshof und hat einige sehr positive Ergebnisse zu liefern, als junger Feldherr dann auch, so dass der Saul, der ja immer noch König ist, neidisch wird. Und schließlich und endlich versucht, diesen aufstrebenden Nebenbuhler auszuschalten. Das endet in diesen 14 Jahren, von denen wir gerade eben schon gehört haben, wo David es ablehnt, sich selbst irgendwie durchzusetzen. Er geht ins Exil, er geht in die Verbannung sozusagen oder in die Wüste mit Leuten, die ebenfalls genauso unter Saul zu leiden haben, und hält dem einen fest, Gott ist Herr, Gott ist gnädig und er wird durchsetzen, was er gesagt hat. Die Berufung, die Gott, heißt es dann im Neuen Testament, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Daran hat David festgehalten. Das Erstaunliche ist nun, dass dieses Gottesverhältnis von David im Alten Testament, abgesehen mal vielleicht von einzelnen Propheten, ziemlich einmalig ist. Es gibt deswegen Leute, die davon sprechen, dass es in der Bibel nicht nur den alten und den neuen Bund gibt, sondern dazwischen gibt es eigentlich noch den davidischen Bund. Kommen wir nachher darauf zurück, worin dieser Bund besteht. David hat ein Gottesverständnis und ein Gottesverhältnis wie kaum jemand anders im Alten Testament. Und wenn wir die Psalmen, die ja großenteils auf ihn zurückgehen, lesen, dann merken wir, was für ein inniges Verhältnis er zu diesem Gott hat. Er traut ihm alles zu. Er fühlt sich geborgen ihm, auch wenn alles daneben geht, wenn alles schief ist. Und dritter Punkt, kommen wir nachher am Ende drauf oder im zweiten Teil. Es kommt dann schließlich und endlich dahin, dass Saul mit seinen Söhnen in einer großen Schlacht gegen die Philister fällt und dann bleibt halt David als König über. Zunächst einmal erstmal nur in dem Bereich seines Stammes Juda. Die anderen Stämme halten es zunächst mal mit einem unfähigen Nachfolger von Saul noch, bis dann schließlich und endlich, also alle erkennen, David ist der, den Gott ausgewählt und herausgestellt hat für alle. In der Zeit schafft es David mit diesem Gottvertrauen, Kriegszüge durchzuziehen, die eigentlich menschlich unmöglich sind, weil er von Gott prophetische Worte kriegt, wie er das anstellen soll. Unterm Strich schafft er es, Israel, die 12 Stämme, zu einen, zu einem Volk. Er schafft es, zu den Nachbarvölkern, die teilweise heftigen Auseinandersetzungen vorher zu beenden, siegreich zu beenden und Frieden zu machen. Frieden auch zu machen zu Völkern, mit denen er weniger zu tun hat, die dann, zu denen er gute Handelsbeziehungen aufbaut. Dadurch hat er also ein wirtschaftlich großartiges System entwickelt. Und in der Phase mit dem König von Tyros hat er dann also solche Beziehungen, dass sie miteinander Gold einkaufen und der Hiram von Tyros, der gibt ihm dann auch Baumaterial erstmal für seine eigenen Palastbauten. Und dann kommt der David und sagt zu seinem Propheten Nathan, irgendwie stimmt das nicht. Gott ist doch repräsentiert in unserer Bundeslade, im Zelt der Begegnung. Gott ist in einem Zelt. Naja, vorher ist, das muss ich eigentlich vorneweg schieben, erstmal noch. Diese Bundeslade, die war ja als Kriegsbeute zunächst mal bei den Philistern gelandet. Nach einer Odyssee holt David sie schließlich zurück nach Jerusalem. Und jetzt ist das Spannende, und da kommt jetzt dieser davidische Bund ins Spiel. Er baut ein Zelt auf dem Hügel Zion auf, Berg Zion, nicht auf dem, was später der Tempelberg ist, und holt die Bundeslade dahin. Er holt interessanterweise nicht das alte Bundeszelt von Mose. Das hatte ja Vorhof und Hauptteil und das Allerheiligste hinter dem schweren Vorhang. Da konnte ja keiner an die Bundeslade ran. Das war ja das Besondere an dem Zelt, was dann also später nachher auch im Tempel wieder nachgebaut wird. Aber David holt die Bundeslade in ein Zelt, stellt diese Bundeslade mitten ins Zelt und vor der Bundeslade verordnet er die Leviten zu einem ständigen 24 Stunden, 7 Tage die Woche Lobpreis. Das ist ein ganz anderes Verhältnis zu diesem Gott auf dieser Bundeslade, auf dem Gnadenthron, wie das ja genannt wird, als es noch vorher mit dem Zelt der Begegnung war, wo nur die Priester ab und an mal reingehen konnten. Da reflektiert er mit dieser Art von Anordnung, die ja im Grunde genommen gegen das mosaische Gesetz geht, ne? Gegen alles, was vorher Tradition war, was in der Tora auch vorgeschrieben ist. Er schafft es und kriegt dafür keine Ohrfeigen von Gott. Er kann selber Opfer tun, was sonst nur die Priester tun durften. Er kann auf seiner Flucht übrigens sogar von den Schaubroten essen, ohne dass Gott ihn dafür bestraft. Von den besonderen Utensilien, die nur im Tempel oder im Zelt der Begegnung eben da waren. Also Gott stellt sich ständig zu einer persönlichen Beziehung zu diesem David und David lebt das auch aus, zeigt es den anderen und nimmt die anderen mit da hinein. Schließlich und endlich sagt er zu seinem Propheten, irgendwie finde ich das komisch, ich habe inzwischen einen Palast aus Zedernholz und Gott lebt da immer noch in diesem Zelt. Können wir das nicht ändern? Ja, meint der Nathan zu David, hast recht, mach. Und dann kommt ein Wort von Gott in der Nacht zu Nathan, mit dem er das alles revidieren muss. Und Gott sagt ihm, du bist ein Mann des Krieges gewesen bis jetzt. Nach dir, der Sohn, der nach dir kommt, wird ein König des Friedens sein. Der soll mir ein Haus bauen. Gut, wie das mit dem Sohn nach ihm wird, das kommen wir gleich nochmal drauf. Es ist vermutlich, würde ich mal sagen, ein Missverständnis David selber und der Geschichte, dass der Sohn, der nach ihm dann auf den Thron kommt, nämlich Salomo, wieso der kommt, da werden wir noch drauf kommen nachher, dass der den Tempel baut. David hat ja auch alles vorbereitet, der macht das. Ein Meisterwerk der Architektur und Baukunst damals, denn am Platz wo der Tempel gebaut wird, wird kein Handwerkszeug mehr benutzt. Wird ausdrücklich gesagt, es wird da vor Ort kein Hammer und kein Meißelschlag gehört. Das haben sie alles vorher präzise vorbereitet. Jeder Stein hatte bereits seine Form und seine Größe. Die brauchten sie nur noch hinzustellen und zusammenzubauen. Und das bei einem Tempel, der in der damaligen Zeit einer der großen, herausragenden Bauwerke der Antike war. Aber David hat einen Schritt weiter vorher gedacht. Er hat die Bundeslade in die Mitte des Zeltes gestellt. Der Tempel wird nachher wieder gebaut nach dem Vorbild des Bundeszeltes, nämlich hinten im Allerheiligsten, vor dem dicken Vorhang. Darum sage ich, dieser Tempelbau, so wichtig für das Judentum war, erster und zweiter Tempel später nochmal wieder, sind ein Missverständnis. Denn im Evangelium von Johannes heißt es, Jesus spricht von dem Tempel als dem Tempel seines Leibes. Das heißt, der Sohn Davids, auf den wir dann am Ende als großen Bogen nachher nochmal zurückkommen, ist der Messias, der Jesus, der selber Gott, Mensch gewordene Gott. Dieser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der erste. Wir sollen auch Tempel des Heiligen Geistes sein. Und als solcher kann Jesus von sich dann sagen, brecht diesen Tempel ab, ich werde ihn nach 3 Tagen wieder aufbauen. In dem Zusammenhang kommt der Begriff, sein Leib als der Tempel des Heiligen Geistes dann vor. Als Jesus stirbt, zerreißt der Vorhang im Tempel. Das, was die Allgemeinheit von dem Wohnsitz, Wohnsitz Gottes, dem Gnadenthron auf der Bundeslade, getrennt hat. Der zerreißt, und zwar von oben nach unten. Den hat nicht jemand von unten ausgerissen, sondern offenbar hat Gott dafür gesorgt, dass der geteilt wird, der Zugang zu Gott ist frei, heißt das. Und damit sind wir zurück beim Davidischen Bund. David hatte bereits ein Zelt mit der Bundeslade gebaut, wo der Zugang frei war. Es ist eigentlich ganz verblüffend, dass das alles hinterher wieder verschütt gegangen ist. Bleiben wir bei David. Also, er hat ein Reich gebaut, was damals wirklich politisch was bedeutete, was wirtschaftlich gut dastand, was innerlich geeint war. Und während einer der Kriegszüge, und jetzt kommt der Knick im Leben, das muss ich jetzt erst noch sagen, zu diesem Tempel, in dem Zusammenhang mit dem Tempelbau, sagt der Nathan dann eben, du sollst es nicht bauen, sondern dein Sohn nach dir. Aber es kommt eine Verheißung. Und das ist jetzt dieser Bundesschluss, von dem man in dem Fall reden kann, dass Gott sagt, ich schließe mit dir, mit deiner Familie, deinem Haus, wie er sagt, einen Bund. Dein Königtum soll ewiglich Bestand haben. Das ist ein Bund, der über Davids Leben hinausgeht, der, wie wir heute sagen können, durch Jesus wirklich bis in die Ewigkeit erfüllt wird. Vorgriff, die Juden haben nach David und Salomo diese Verheißung, die David gegeben wird, bereits auf den kommenden Messias bezogen. Und wie wir wissen, sie haben ja recht gehabt damit. Der Bund, den David, der David angeboten wird, heißt, der Herr verkündigt dir, dass er dir ein Haus bauen will. Also nicht du sollst ihm, sondern er will dir ein Haus bauen. Wenn nun deine Zeit um ist und du zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen, der soll meinen Namen ein Haus bauen. Und ich will seinen Königsthron bestätigen ewig. Das ist also dieser Satz, ich habe ihn jetzt nochmal vorgelesen, damit man nicht sagt, das ist nicht biblisch. Also hier steht das, schwarz auf weiß, die Juden haben es so verstanden und die haben dann auch gemerkt, wenn Salomo ja auch schon tot war und das Königtum nachher auseinanderbrach in Nord- und Südreich und babylonische Gefangenschaft und so weiter. Also das war nicht so ganz die Erfüllung, aber sie haben daran festgehalten, diese Zusage Gottes gilt. Und Gott gibt unglaublich viel weitere Zusagen in diesem Zusammenhang. Das ganze Kapitel ist voll, das kann ich nicht wieder als Ganzes vorlesen. Alles klappt, alles ist wunderbar. Gott bestätigt dieses Vertrauen, das David in Gott gesetzt hat, dass er immer wieder sagt, ich setze mich nicht selber durch, sondern ich mache das, was Gott sagt, was Gott will. Seine Zuwendung zu mir als dem kommenden oder dann König oder zu unserem Volk, zu seinem Volk Israel, ist unerschütterlich. Auf das können wir uns verlassen, wie bei Goliath. Und nun kommt der Punkt, der Knackpunkt oder der Wendepunkt in Davids Leben, der ein bisschen erschütternd ist. Und da kommt jetzt etwas rein, ein Schlüsselgedanke für Gottes Gnade und Gerechtigkeit. Im Gegensatz zu sonst geht David nicht mit zu einem Kriegszug, sondern überlässt das seinen Feldherrn Joab. Und derweil ergeht er sich auf seiner Dachterrasse im Sonnenuntergang und sieht dabei eine hübsche junge Frau auf einem anderen Dach gerade ihr Abendbad nehmen. Er ist fasziniert. Er hat ja schon mehrere Frauen, aber die fasziniert ihn irgendwie. Dann zieht er Erkundigungen ein. Und was er zu hören kriegt, ist, klingt schon fast wie eine Warnung. Das ist doch die Tochter von einem deiner großen Feldherren und die Frau des Uriah, des Hethiters, einer deiner besten Soldaten. Also die Warnung, die Auskunft, die er kriegt über diese Frau, die ist doch schon wie eine Warnung. Da lass doch lieber die Finger davon. Ne? Das ändert aber nichts daran, dass er sie holen lässt zu einer One-Night-Stand. Warum die Bathseba mitging, sie konnte sich wahrscheinlich gegen den König ja auch nicht wehren. Vielleicht war es ja auch eine Ehrung, zum König gerufen zu werden. Das wird nicht erwähnt. Also jedenfalls, Bathseba kommt, sie schlafen miteinander und ein paar Wochen später muss Bathseba dem David melden lassen, ich bin schwanger. Der Uriah, ihr Mann, war aber die ganze Zeit im Feld. Von dem konnte es ja nicht stammen. Also da wurde ja im Grunde genommen schon gleich dieser Skandal offenbar. Also David zieht sich erstmal gemüßigt und jetzt merkt man, da stimmt irgendwas plötzlich in Davids Gottesverhältnis nicht mehr ganz. Er versucht das Ganze zu kaschieren. Endet darin, dass er sogar versucht mit einer sozusagen Justizmord, nein Justizmord nicht, einen militärischen Mord, es gibt eine sehr definierte, klar strukturierte Anweisung an Joab, wie er das machen soll, dass der Uriah, also der Mann der Bathseba, da draußen im Feld fällt, als Kriegsopfer. Tja, was nun? Bathseba kriegt das Kind und David ist immer noch bemüht, das Ganze irgendwie unter den Tisch zu spielen. Dann kommt derselbe Prophet, der ihm vorher diese wunderbare Verheißung gegeben hat, mit einer heftigen Botschaft von Gott. Weil er sich sicher ist, dass das eine kritische Botschaft ist und dass er selber nicht von David in dem Zusammenhang um einen Kopf kürzer gemacht werden will, leitet er das mit einem Gleichnis ein, mit einer Geschichte, die ihm erzählt, die David auf die Palme bringt, über eine Ungerechtigkeit und dann sagt David, du bist der Mann. Du bist der, der diese Ungerechtigkeit begangen hat. Du hast hier etwas getan, was über das Gesetz, über alles, was Gott sich vorgestellt hat, hinausgeht. Du hast dich erhoben über Gottes Gebote. Du bist zum Ehebrecher und zum Mörder geworden. Sagen wir es knallhart. Und jetzt sagt Gott, und das ist heftig. Ich habe es gerade verschlagen. Hier. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durchs Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Haus und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll in der lichten Sonne. Du hast es heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Jetzt kommt wieder der Punkt, der Mann nach dem Herzen Gottes. Im Gegensatz zu Saul, der auch eingesteht, das war verkehrt, aber Samuel, geh mal mit mir jetzt, damit die anderen nichts mitkriegen davon. Also ehre mich vor dem Volk. David bricht zusammen, sagt, ich habe gesündigt. Und wir haben sogar in der Bibel Psalm 51, wo ausdrücklich steht, das ist der Psalm, den David gebetet hat, David, der große Bußpsalm, da heißt es, als Nathan zu David kam und ihm von diesem Ehebruch und Mord überführt hat. Und es ist ein echtes Zerknirschtsein. Er weiß genau, jetzt habe ich es vergeigt. Und wenn etwas helfen kann, dann ist es nur die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Opfer helfen da nichts mehr. Das wird nichts. Nur die Gnade Gottes. Und daraufhin kommt Gottes Botschaft wieder durch Nathan. So hat auch der Herr deine Schuld weggenommen. Aber das Gericht wird nicht zurückgenommen. Jetzt haben wir diese merkwürdige Spannung. Da steht das Wort des Gerichts und da steht das Wort der Verheißung. Die Gnade. Und wir haben das in unserem Fall, die Gnade rühmt sich wieder das Gericht. Steht, glaube ich, im Hebräerbrief. Also, Gott hebt wieder das eine noch das andere auf. Die beiden stehen nebeneinander her. Aber die Gnade ist das, was langfristig stehen bleibt. Das Gericht ist kurzfristig. Er hat es von da an wirklich nicht mehr einfach. Sein ältester Sohn, der wahrscheinlich damals als Thronfolger vorgesehen war, vergeht sich an seine Halbschwester Tamar. Deren Bruder ist stocksauer, nachdem David das Ganze unter den Tisch bügelt wieder mal. Er ist zwar auch selber sehr zornig über diese Vergewaltigung, aber er unternimmt nichts. Und der Absalom ist darüber wiederum stocksauer und schließlich und endlich bringt er seinen Halbbruder um, der dieses getan hat, muss daraufhin selber fliehen, kommt zurück, kriegt immer noch keine Unterstützung von David und dann macht er einen Aufstand gegen seinen Vater. Sammelt Leute um sich, lange Intrigen. Schließlich und endlich kommt es zu einem Bürgerkrieg, in dem David fliehen muss. Und da passiert genau das hier. Der Absalom, der vergeht sich in offenem Tageslicht auf dem Dach an den Nebenfrauen von David. David flieht und wiederum beweist sich die Haltung, die er in der ganzen Zeit unter der Verfolgung von Saul gehalten hat. Er wehrt sich nicht. Als die anderen Abwege ihn teilweise fluchen und Steine schmeißen, Dreck schmeißen, da sagt er, ja, hat Gott wohl so vorgesehen. Er weiß, er hat es ein Stück weit verdient. Er wehrt sich nicht dagegen. Er bestraft die nicht, obwohl er ja eigentlich immer noch formal König ist. Er bestraft die nicht, die ihn da so unterwegs so malträtieren. Er flieht einfach mit seinen getreuesten Leuten und er überlässt es wieder mal Gott. Auch die Art, wie dann die Ratgeber miteinander verhandeln, den Absalom also dahin bringen, wie er das dann nun anschließend handeln soll, wie er mit David fertig wird oder nicht fertig wird. Da merkt man, Davids Gebet wird erhört. So passiert es bei diesen Ratgebern und David kann zunächst einmal fliegen. Es kommt zu einem Bürgerkrieg, wieder mal zwischen den Anhängern Absaloms und Anhängern Davids. Und schließlich und endlich bringt der Joab, der Feldherr von David, den Absalom um, obwohl David ausdrücklich gesagt hat, verschont mir meinen Sohn. Es ist auch wieder so widersprüchlich. Der Absalom ist einerseits Ungnade gefallen, David hat ihm eine Audienz verweigert. Auf der anderen Seite scheint er ihn so abgöttisch zu lieben, dass er ihn nicht opfern will in diesem Bürgerkrieg. Und als der Absalom dann doch von Joab getötet wird, ist David so am Boden zerstört in der Trauer über diesen Lieblingssohn offensichtlich, dass er überhaupt kein gutes Wort für all seine Leute hat, die diesen Kampf für ihn durchgestanden haben. Also es stimmt immer alles hinten und vorne nicht. Die Familiengeschichte, das ist genau das, was hier der Nathan ihm vorausgesagt hat. Die Familiengeschichte ist eine einzige Katastrophe, bis zu seinem Lebensende eigentlich, kann man sagen. Aber die Verheißung, deine Nachkommen werden diesen Thron für immer haben, diese Verheißung Gottes hat Bestand. Die hat Gott nicht zurückgenommen, die war ohne Bedingung. Nicht wenn du dann, sondern ich sage dir das zu. Punkt. Kein Wenn und Aber. Wie gesagt, die Rabbiner, die jüdische Tradition hat das dann später aufgrund der folgenden Entwicklungen immer schon gemünzt auf den kommenden Messias. Und damit haben sie, wie gesagt, auch recht behalten, denn Jesus stammt aus dem Stamme Davids. Und jetzt kommen wir ins Neue Testament. Matthäus, auch ein Verfechter der Gnade, der selber ja als Zöllner, Outlaw sozusagen in Israel war, den Jesus zum Jünger beruft. Der hat es am eigenen Leibe erlebt, was Gnade heißt, was Zuwendung Gottes bedeutet. Und so wie Johannes, der andere Jünger mit ihm zusammen, dann gesagt hat, wir sahen in Jesus seine Herrlichkeit, voller Gnade und Wahrheit. Und Matthäus, der wie gesagt am eigenen Leibe diese Zuwendung Gottes erlebt hat und sich also als Aufgenommener in die Bundesgemeinschaft des neuen Bundes dann bei Jesus findet, will natürlich, wenn er Jesus jetzt als Messias darstellt, es plausibel machen für seine Zuhörer, für seine Leser. Deswegen fängt er als Einziger sein Evangelium an mit dem Stammbaum Jesu. Das war notwendig, denn er musste nachweisen, wenn Jesus der Messias ist, der muss aus dem Stamme Davids kommen. Er hat noch ein paar Punkte dazu, auf die will ich jetzt nicht eingehen, das ist auch noch ganz spannend. Auf jeden Fall, er weist nach, Jesus stammt aus dem Stamme Davids und ist damit rechtmäßiger Nachfolger. Und dann habe ich, wie gesagt, den Tempel des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass dazwischen diese beiden Tempelbauten Missverständnisse waren. Es ist ein Rückschritt. Die Nähe Gottes im Zelt, das David erst aufgebaut hatte, geht wieder verloren. Bis Gott bei Jesu Tod und Auferstehung den Vorhang im Tempel zerreißt. Dann wird der Tempel eliminiert. Wir haben vor einiger Zeit mal im Hauskreis drüber gesprochen. Es wird ja überall immer noch wieder spekuliert, wo ist die Bundeslade geblieben. Und die Israelis bibbern und warten nur drauf, dass sie endlich den Tempel wieder bauen können. Gut, es ist also von dem Wiederaufleben des täglichen Opfers zwar die Rede, aber im Grunde genommen, jetzt von unserem Verständnis des Neuen Testamentes mit dem Opfer Jesu, ist sowohl die Bundeslade wie der Aufbau des Tempels überflüssig. Wir brauchen das Gesetz des Mose nicht mehr in schriftlicher Form als Zentrum des Gottesdienstes. Wir brauchen keinen Opferdienst mehr, denn Jesus war das Opfer. Eine spannende kleine Notiz, die ich übers Internet bekommen habe. In einem großen Versöhnungstag, den sie ja heute noch feiern, auch ohne Tempel, wurden zwei Ziegenböcke geopfert. Einer per Los wurde ausgeübt, um im Tempel geschlachtet zu werden. Der andere wurde in die Wüste geschickt. Was mit dem passierte, das blieb dann offen. Dieses Wahlverfahren war schon mal so etwas wie ein Gottesurteil. Welcher Ziegenbock ist was? Mit rechter Hand und linker Hand des Priesters? Das ist jetzt nicht so wichtig. Spannend ist Folgendes. Der Ziegenbock, der in die Wüste geschickt wird, kriegt da ein scharlachrotes Band um den Hals gebunden. Und die zweite Hälfte dieses Bandes wurde im Tempel aufbewahrt. Und es war wiederum als Gottesurteil angesehen, wenn Gott dieses Opfer annimmt, dann verbleicht dieses Band, was im Tempel aufgehoben wird, das scharlachrote Band wird hell. Wenn deine Sünde blutrot ist, soll sie doch wie Scharlach, so soll sie doch schneeweiß werden. Das spiegelt sich in dieser Zeremonie wieder. In den letzten 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels ist dieses Band im Tempel nie mehr weiß geworden. Jetzt rechnet mal zurück. 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden, 40 Jahre vorher das Opfer Jesu. Jesus sagt, das Opfer ist nicht mehr gültig. Wir haben das andere Opfer. Ich habe das Opfer gebracht, sagt Jesus, Gott, wie auch immer. Also der dreieinige Gott hat selbst dieses Opfer gebracht, die anderen sind hinfällig. Es gibt keine Anerkennung eines Tieropfers mehr. Braucht es nicht mehr. Es braucht den Tempel nicht mehr, es braucht keine Tieropfer mehr, es braucht nicht mehr die Bundeslade mit den Steintafeln. Wir haben den neuen Bund. Jesus ist der, der jetzt durch seinen Heiligen Geist in uns allen lebt. Wir sind alle zum Tempel des Heiligen Geistes geworden. Und wir haben hierin die Bestätigung, dass die Gnade Gottes größer ist und länger hält und durchtragender ist als sein Gericht. Das Gericht ist vorläufig, die Gnade ist endgültig und wir sind alle Kinder der Gnade. Wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und wie heißt der Wochenspruch? Sag's nochmal. Haben es alle gehört? Wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Dazu sind wir berufen. Das ist unser priesterlicher Dienst an dieser Welt. Wir hoffen, dass es viele hören und verstehen. Amen.